Der angegebene Predigttext für diesen Sonntag steht im ersten Brief des Apostels Petrus. Ehe ich aber zu dem Text komme, will ich einmal noch doch die Eingangsverse mitlesen, weil darauf dann auch das andere gegründet ist. Vom dritten Vers an heißt es: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten, unverweltlichten Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Und dann heißt es: Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurem Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sei. Petrus schreibt nicht an irgendwelche Menschen, auch nicht an solche, und die hat es auch schon zu Beginn der Zeit gegeben, zu Beginn der Gemeinde gegeben, als Menschen, die sich als Christen bezeichnet haben, aber keine Christen waren, die dieses Erlebnis der Wiedergeburt nicht hatten. Petrus schreibt an Menschen, die wirklich bewusst in der Nachfolge Jesu stehen. Und an diese Menschen ist auch seine Aufforderung, seine Ermahnung gerichtet. Es geht also nicht darum, irgendwelche Lehren zu verbreiten und den Menschen zu sagen, wenn ihr das tut, dann wird es euch gut gehen. In der Auslegung habe ich gefunden, es ist ein Fehler, wenn in den Kirchen von den Kanzeln gepredigt wird, dass die Menschen alles tun müssen, obwohl sie gar nicht glauben. Dieses Wort des Petrus ist wirklich ein Aufruf, eine Ermahnung, ein Zuspruch für Menschen, die ganz bewusst an Jesus Christus glauben. Und weil das an diese Menschen gerichtet ist, darum heißt es auch: Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Wir kennen ja aus vielen anderen Bibelstellen: Umgürtet eure Lenden. Als Israel aus Ägypten ausgezogen wurde und sie das Passahlamm gegessen hatten, waren sie angewiesen, wie das Lamm zubereitet wird. Kein Sauerteig, es sollte ungesäuertes Brot sein. Dem Lamm durften keine Knochen gebrochen werden und. So viele Vorschriften gab es. Aber das eine war wichtig: Ihr sollt um eure Lenden umgürtet sein. Ich will es nur noch einmal sagen, ich denke mal, es ist allgemein bekannt. Im Orient zur damaligen Zeit trug man eben lange Gewänder, weitläufig, um auch wirklich in diesen warmen Gegenden genug Kühlung für den Körper zu haben, Schatten für den Körper. Und es war auf der anderen Seite auch eine moralische Angelegenheit, lange Gewänder zu tragen. Nach dem Gesetz Moses war es schon verboten, das Mose gegeben hat, war schon verboten, dass der Priester, wenn er zum Altar ging, um zu opfern, und er dann auf drei Stufen hochsteigen musste, dann war es schon eine Schande, wenn seine Fersen gesehen wurden. Dann war das schon unmoralisch. Also es war schon auch einmal eine moralische Angelegenheit, aber auf der anderen Seite eine Angelegenheit, die zum Aufbruch aufgefordert ist. Denn in diesen langen Gewändern war es schlecht zu gehen, war es schlecht zu arbeiten, war es schlecht, irgendwelche anderen Tätigkeiten wirklich zu vollstrecken. Dann war das immer hinderlich und darum wurde das umgürtet, dann wurde das eng um den Leib geschnürt und die Spitzen des Gewandes wurden sogar in den Gürtel gesteckt, so dass man eben auch gut laufen konnte. Hier heißt es aber nicht, lasst eure Lenden umgürtet sein, sondern lasst eure Gesinnung umgürtet sein. Was bedeutet das? Unsere Gesinnung ist eine von Natur aus eine Erbanlage. Wir haben viel von unseren Eltern mitbekommen, je nach Unterschied, die Charakterzüge vom Vater oder Mutter waren. Irgendwo entspiegelt sich in unserem Leben etwas davon wieder. Und das können wir nicht leugnen, das ist nun mal so. Und damit haben wir auch eine Gesinnung, die erst einmal da ist, für die wir selbst gar nicht verantwortlich sein können. Mit der Wiedergeburt ändert sich aber diese Gesinnung oder erweitert sich diese Gesinnung, ist besser gesagt, dann wird uns nämlich die Gesinnung Jesu Christi deutlich. Und wenn wir in dieser Gesinnung leben, dann müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir nicht dieses Weitschweifende um uns herum dulden können, sondern wir müssen uns dann wirklich konzentrieren auf das, was Jesus Christus von uns erwartet. Und wir sind dazu berufen, Licht, Salz und Boten zu sein. Und wenn sich ein Bote aufmacht, dann muss er eben auch frei laufen können, ungehindert laufen können. Und darum heißt es, lasst eure Gesinnung umgürtet sein. Lasst euer Denken von Jesus Christus wirklich gelenkt und geleitet werden. Nicht so im Umschweifen, das kann ich und das will ich und Jesus jenes. Nein, sondern wirklich konzentriert. Und wir haben es ja heute schon mal gehört, konzentriert auf das Ziel, auf Jesus Christus hin. Und darum ist es wirklich wichtig, dass wir unsere Gesinnung der Gesinnung Jesu Christi anpassen und uns von ihm leiten lassen. Wir kommen dann noch einmal später dazu, wenn es heißt, ihr sollt heilig sein. Aber jetzt geht es erstmal um dieses nüchterne Sein, einmal die umgürteten Lenden oder die umgürtete Gesinnung und dann seid nüchtern. Was heißt das in Bezug auf den Glauben? Wir haben Gottes Wort. An Gottes Wort haben wir die Orientierung. Und wenn wir mit Gottes Wort so umgehen, wie es uns der Geist lehrt, dann sind wir nüchtern, dann dürfen wir sagen, wir leben unseren Glauben auf eine nüchterne Art und Weise. Wenn wir aber Dinge aus dem Wort herausstreichen und sagen, das passt uns nicht, das ist überholt, oder wenn wir Dinge hineininterpretieren und sagen, das, was da steht, das reicht uns nicht, wir müssen noch mehr dazu haben, dann ist das auch eine Art des Unnüchternseins, des Schwärmens. Ich denke immer wieder daran, gerade wenn es auch darum geht, um nüchtern zu sein, als wir damals als Gemeinde unseren Besuch in Eckernförde hatten. Ich bin sehr dafür, dass wir Gott Lob und Dank sagen und dass wir auch Lobpreislieder in unseren Gemeindeliederbüchern haben und sie singen. Aber ich empfand es damals in Eckernförde als stark übertrieben, als eine halbe Stunde und länger nur noch die Menschen da waren, sich darstellten, so kam es mir jedenfalls vor, wir müssen uns darstellen. Und als der Gottesdienst zu Ende war, dann kam der damalige Gemeindeleiter aus Eckernförde zu uns zu, na, ihr habt doch auch einen Chor. Ja, wir haben auch einen Chor. Na, dann singt uns doch mal ein Lied. Und wisst ihr noch, was gesungen wurde, die ihr dabei wart? Der Herr ist mein getreuer Hirt. Er sorgt dafür, dass mir nichts mangeln wird. Und als sie fertig waren, kam der Gemeindeleiter und sagte, ja, solche Lieder haben wir früher auch gesungen. Über den Texten sind wir längst hinaus. Wir haben Lobpreis, wir loben Gott und wir preisen ihn. Gehört alles mit hinein, aber alles muss in seiner Ordnung geschehen. Lobpreis ist gut und soll sein, aber wir dürfen uns über dem Lobpreis nicht selbst darstellen und schon gar nicht vom Wort Gottes abweichen. Für mich ist dieses Lied und dieser Psalm immer noch sehr aktuell. Und ich möchte auf diese Lieder auch nicht verzichten. Sie fallen mir immer wieder mal ein. Auch gerade so die alten Chorlieder, wenn sie gesungen wurden. Ich habe zwar nie mitgesungen, aber ich habe sie immer mitgehört. Es waren wirklich auch wirkliche Anbetungslieder, wenn auch nicht in diesen Rhythmen. Aber das ist das Nebensächliche. Wichtig ist, dass wir uns an Gottes Wort halten. Seid nüchtern, nicht schwärmerisch, weder nach oben noch nach unten. Weder erstreichen noch etwas hinzufügen. Und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Wer wollte wohl sagen, auf diese Gnade kann ich verzichten? Ich nicht. Unsere Hoffnung besteht darauf und darin, dass wir uns Gott anvertrauen, unsere Hoffnung auf ihn setzen und damit auf das Ziel. Und da kommen wir dann auch nochmal darauf hin. Die Gnade ist uns offenbart worden in Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus, für uns gekommen, ist der Erlöser. Aber in all dem geht es dann weiter bei Petrus. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Gehorsame Kinder. Als ich noch so war, war es mir nicht immer eine leichte Sache, gehorsam zu sein. Manchen Gehorsam habe ich auch widerwillig getan. Manches Mal habe ich auch gedacht, na, das könnte ja ein anderer machen. Schließlich waren wir 5 Kinder zu Hause und warum gerade ich? Aber im Nachhinein muss ich sagen, es war auch gut so, darin etwas zu lernen. Dinge zu tun, die mir passen oder nicht passen. und darin auch in der Familie, den Eltern gegenüber gehorsam zu sein, aber auch unserem Herrn Jesus Christus gehorsam zu sein. Denn wir sind Gottes Kinder und Gott gibt uns auch Dinge, die wir zu erledigen haben. Und es ist eben nun mal leider so oder gut so, dass Gott uns kennt und er gibt uns Aufgaben, die wir auch erledigen können. Und dann kann ich nicht sagen, lieber Gott, du kennst mich, der ist ja viel besser oder was der macht, das möchte ich gern machen und darum, das, was du jetzt von mir willst, das tue ich einfach nicht. Als gehorsame Kinder, ob es euch passt oder nicht. Und passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Das bezieht sich natürlich auf Menschen, die wirklich entschieden zu Christus stehen. Aber sie sollen auch daran denken, wie ihr Leben vorher bestimmt war. Was war Ziel und Hoffnung für das Leben? Ein junger Mensch, das ist ganz natürlich, hat andere Hoffnungen und Ziele für sein Leben als ein Altgewordener, als Erwachsener. Kann ich von mir aus persönlich so meiner Lebenserfahrung sagen. Da geht es zunächst, wenn man ein Kind ist und die Schule kommt, naja, man möchte wenigstens nicht sitzen bleiben, das war damals schon immer eine große Schande. Man möchte die Schule mindestens einigermaßen abschließen, man möchte einen Beruf erlernen, man möchte im Leben weiterkommen. Wenn man dann älter wird, ins Jugendalter kommt, man möchte eine vernünftige Frau finden oder einen vernünftigen Partner, je nachdem. Und so sind die Hoffnungen und Begierden sehr irdisch gesinnt. Das ist nun mal so. Aber als gläubig gewordene sagt uns Petrus, dass es sich nicht ziemt, in diesen Begierden weiterzuleben. Wir werden von dieser Welt nicht weggerückt, wenn wir uns zu Christus entscheiden oder für Christus entscheiden. Wir bleiben in dieser Welt, sind auch mit unserer ganzen Lebensführung auf die Umstände angewiesen, in denen wir leben. Aber unsere Gesinnung sollte auch dahin sein, dass nicht das unsere Hoffnung bestimmt, unser ganzes Sein, unser Wirken, das, was wir früher einmal als das Höchste angesehen haben, sondern bei all dem, was wir auch in dieser Welt zu erledigen haben, im Beruf, in der Arbeit, im Älterwerden, wie auch immer, über all dem muss es uns wichtig sein, dass wir die Gesinnung Jesu Christi in uns tragen. In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. So sollte unser Leben sein. Und dann geht Petrus darauf ein, ihr sollt heilig sein. Heilig sind wir allein durch die Gnade, die uns zuteil geworden ist. Wenn ich an das Gleichnis denke, dass Jesus von dem Hochzeitsmahl spricht und wo dann die Gäste alle eingeladen sind von der Straße, von den Hecken und Zäunen und der König kommt hinein, freut sich über seine ganze Schar, die jetzt da ist, die alle weiße Kleider tragen, die haben sie nicht auf der Straße gehabt, nicht an den Hecken und Zäunen, die wurden ihnen gegeben, als sie die Einladung angenommen haben, als sie zur Hochzeit gekommen sind. wurden ihnen diese weißen, unbefleckten Kleider gegeben. Und dann guckt er so in die Runde. Ach, lieber Freund, wie bist du denn hierher gekommen? Hast du dich an dem Türwächter vorbeigemogelt? An dem, der dir ein weißes Kleid geben wollte? Hast du dich da einfach so um die Ecke geschlichen und bist reingekommen? Oder hast du gesagt, ich bin doch gut genug, meine Sachen sind doch gut, ist doch alles in Ordnung. Damit kann ich schon hier bestehen. Und was sagt Jesus dann im Gleichnis? Werft ihn hinaus, weil er kein weißes Kleid anhat, weil er eben auf seine Selbstgerechtigkeit geharrt und gehofft hat, weil er die Vergebung nicht annehmen wollte. Darum ist es für den Betreffenden unmöglich, am Hochzeitsmahl Gottes des Lammes teilzunehmen. Nur die Leute, die mit weißen Kleidern kommen. Aber die Heiligkeit ist jedenfalls meine Erfahrung, andere mögen andere Erfahrung haben, werden wir hier auf dieser Erde nie erreichen. Wir werden uns immer wieder irgendwo Schmutzflecke anhängen. Und darum sagt Jesus auch, als er den Jüngern die Füße gewaschen hat, ihr seid rein. Aber ihr müsst euch jetzt auch die Füße waschen lassen. Rein durch das Blut Jesu Christi, das ist dann auch nochmal der Schlussgedanke. Aber wir brauchen die tägliche Reinigung unserer Füße, weil wir in dieser Welt stehen und weil wir uns immer wieder mit den Dingen dieser Welt belasten. Und darum ist es notwendig, dass wir auch täglich wissen, dass wir mit unserer Schuld, die uns passiert ist, mit unserem Versagen gegenüber Gott selbst, gegenüber unseren Mitmenschen, damit dürfen wir zu Jesus kommen. Ob es eine Unfreundlichkeit war, ob es mein Egoismus war, den ich jetzt durchgesetzt habe, jetzt will ich mich aber behaupten, ob es Grobheiten waren, die ich dem anderen gesagt habe, oder ob ich sogar Dinge getan habe, die nicht in Ordnung sind. Ich darf damit zu Jesus kommen und darf wissen, wenn ich ihm das bekenne, dann ist er treu und gerecht und vergibt. Wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht und vergibt. Und das ist Gottes Wort. Das ist nicht meine Einbildung, sondern das ist eine feststehende Tatsache. Aber wenn uns vergeben wird, dann heißt es nicht, du kannst morgen wieder so weitermachen. Und darum ist der Aufruf, ihr sollt heilig sein, ihr sollt euch bemühen, in den Werken, in den Anweisungen unseres Herrn Jesus Christus zu leben. Und warum? Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Der nichtige Wandel ist eben die irdische Gesinnung. Und wenn hier steht, von den Vätern überlieferte Dinge, dann sind das Dinge, die von den Generationen zu Generation weitergegeben werden. Damals in Israel war das ja, wir sind Abrahams Kinder und damit sind wir eben in der Reihenfolge gut und gerecht. Aber Jesus Christus hat einen anderen Maßstab gesetzt. Hat damals seinem Volk schon gesagt, dass sie eins brauchen, Umkehr. Dazu ist war Johannes gesandt, der Buße gepredigt hat. Lasst eure Sünden, wendet euch zu Gott. Das war die Predigt des Johannes. Kehrt um. Und Johannes war auch der, der als Jesus gekommen ist, vorbeigegangen ist nach der Taufe. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Also nicht mit den Dingen, die in der Volksgemeinschaft, in den Nationen auf dieser Erde gängig sind. Das sind menschliche Gesinnungen und das sind vergängliche Dinge. Und darum, von den Dingen sind wir losgekauft. In diese Dinge der Welt sind wir hineingeboren worden, aber darin müssen wir nicht stehen bleiben und wir sind frei geworden durch Jesus Christus. Losgekauft, nicht mit Gold und Silber. Sklaven wurden früher losgekauft. Je nachdem, wie wertvoll ein Sklave seinem Herrn war, umso größer war der Preis, den der andere zahlen musste, wenn er ihn als Sklaven freikaufen wollte. Wurde viel Gold und Silber dargeboten. Das sind ja auch bis heute gängige Wertgegenstände, wenn wir es auch nicht als Zahlungsmittel haben, aber Gold und Silber drücken immer auch Wertgegenstände aus Wertzahlen aus. Damit sind wir nicht erkauft. Nicht durch eigene Werke, nicht durch eigenes Bemühen, sondern allein durch den Herrn, unseren Heiland Jesus Christus, sondern durch mit dem kostbaren Blut des Christus als einen makellosen und unbefleckten Lammes. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir uns von diesem Blut reinigen lassen, wenn wir wirklich, ich sage es mal ganz plastisch, wenn ich jetzt komme und sage, Herr, ich habe nichts, womit ich vor dir bestehen kann, ich habe so viel Schuld in meinem Leben auf mich geladen, ich bin darauf angewiesen, dass du mit deinem Blut für mich bezahlt hast. Dieses Blut ist das Einzige, worauf wir uns gründen dürfen, gründen können und gründen sollen, um unsere Hoffnung festzumachen. Das Blut ist etwas Bewahrendes. Als Israel aus Ägypten auszog, war die Anweisung, nachdem sie das Lamm geschlachtet hatten, mit dem Blut, mussten sie die Türpfosten bestreichen. Warum? Gott hat dem Mose gesagt, wenn der Todesengel das Zeichen sieht, das Zeichen des Blutes, dann geht er vorüber, dann wird es in euren Häusern keinen Toten geben. Das Blut, damals schon in Israel, war Zeichen, Garantie für das Leben, dass der Tod dann keine Macht hat. Und das Blut Jesu Christi ist das Zeichen, wenn wir uns diesem Blut anvertrauen, ist das Zeichen, dass wir in ihm ewiges Leben haben. Dann kann uns auch dieser irdische Tod nichts anhaben. Dann haben wir ein Leben, das über dieses biologische Leben hinausreicht. Dann haben wir das Leben, das Gott damals dem Adam eingehaucht hat. Als Gott den Menschen geschaffen hat, so heißt es, blies er ihn seinen Odem ein. Also Gott hat den Menschen mit seinem Odem angehaucht und dann wurde der Mensch eine lebende Seele. Biologisch war er schon geschaffen. Aber das Göttliche, das bekam er erst, indem Gott den Menschen angehaucht hat. Das Blut Jesu Christi Es war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht den letzten Zeiten um euretwillen. Es wird ja immer wieder darüber diskutiert und die Frage gestellt, ja, warum hat denn Gott überhaupt die Menschheit geschaffen? Wenn er schon vor Grundlegung der Welt wusste, dass er einen Erlöser braucht. Ich weiß nicht, wie lange vor der Schöpfungsgeschichte das schon feststand bei Gott. Wird uns keine Jahreszahl gegeben. Ich weiß auch nicht, wann Gott die Erde geschaffen hat. Steht auch nicht im Schöpfungsbericht. Der Schöpfungsbericht fängt an, und die Erde war wüst und leer, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und dann sprach Gott. Dann hat Gott angefangen. Die Erde war also schon da, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Es war eine Schöpfung, von der wir keinen Ursprung wissen. Die Schöpfung vom Anfang, es werde Licht, das können wir alles nachvollziehen. Aber wir können nicht sagen, wann hat Gott die Erde geschaffen. Aber bevor er dieses geschaffen hat, bevor er die sogenannte Materie geschaffen hat, war für Gott schon klar, dass er einen Erlöser für die Menschheit braucht. Kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir nicht ausrechnen oder kann ich nicht erfassen. Aber es ist Gottes Wort und es steht fest, dass Gott, obwohl er wusste, wie sich alles entwickelt, denn er kommt von Ewigkeit und ist in Ewigkeit, und darum hat er trotzdem diese Erde bevölkert mit Pflanzen, mit Tieren, mit Menschen und hat diese Menschen dazu bestimmt, das war die ursprüngliche Voraussicht Gottes, mit dem Menschen in Gemeinschaft zu leben. Der Mensch hat diese Gemeinschaft unterbrochen und darum ist es notwendig geworden, dass Gott einen Erlöser schafft. Und dieser Erlöser ist Jesus Christus. Vor Grundlegung der Welt war für Gott schon klar, dass er einmal seinen Sohn sendet. Petrus schreibt dann, die Propheten, die das angekündigt haben, die haben Hoffnung gehabt, das zu sehen. Aber es war für sie Geheimnis. Das Geheimnis Christi ist offenbar worden um euretwillen. Also das Geheimnis Christi ist zuerst den Jüngern offenbar worden und nicht in den 3 Jahren, als sie Jesus nachgefolgt sind. Denn als Jesus gekreuzigt wurde, war ihre ganze Hoffnung dahin. Auch wenn es immer wieder heißt, sie glaubten an ihn, ja, sie glaubten an einen guten Menschen, der Macht hat, Wunder zu tun. Aber sie glaubten nicht an ihn, dass er das Lamm Gottes ist, das geschlachtet wird für die Sünden der Welt. Und als der Auferstandene ihnen begegnet ist, hatten sie auch Schwierigkeiten, das wirklich zu erfassen. Wenn Christus sich nicht ihnen offenbart hätte, dann hätten sie das nie begriffen. Petrus kann es sagen, ich war dabei, als er sich uns offenbart hat, als der Auferstandene. Und weil er uns offenbar geworden ist und wir ihn wirklich als den Sohn Gottes anerkannt haben, als den Auferstandenen, darum ist es für uns, oder für, damals sagte Petrus noch, für euch, aber wir dürfen sagen, auch für uns ganz wichtig, dass wir das offenbart leben dürfen, dass Jesus Christus geoffenbart ist. Und wenn wir dann Abendmahl feiern, dann wollen wir daran denken, dass Jesus Christus das Lamm Gottes, das unbefleckte Lamm Gottes ist, das sich für uns dahingegeben hat als Lösegeld, dass wir in ihm Vergebung unserer Schuld haben, dass sein Blut uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber nicht nur das, sondern dass er auferstanden ist. Gott hat dieses Opfer Jesu Christi besiegelt. Jetzt ist es vollständig. Ohne Auferstehung hätten wir keine Hoffnung. Ohne Auferstehung würden wir auch heute in der Hoffnungslosigkeit leben. Und darum ist uns das Abendmahl immer wieder zum Denken daran gespendet durch Jesus Christus. Denkt daran, was ich getan habe. Denkt daran, was Gott getan hat. Soweit. Jetzt singen wir noch ein Lied.